Also wir organisieren zum Beispiel Anhörungen zu Ländersituationen, wie zu Russland, wie zu Jemen. Das ist also sehr breit und da hören wir in der Regel die Betroffenen, die Opfer. Wir hören Analysten, die darüber Bescheid wissen. Wir hören aber auch von der EU-Botschaft vor Ort, wie die diesen Konflikt sieht. Und das, was wir da hören und wahrnehmen, wenn es geboten erscheint, machen wir daraus eine Resolution und verurteilen das und fordern das jeweilige Land auf, bestimmte Schritte zu unternehmen, das zu verändern. Oder weil wir eine regionale Einrichtung sind, haben wir auch Kontakt mit anderen regionalen Menschenrechtsinstitutionen. Wir hatten jetzt dieses Jahr schon ein großes Treffen mit der Interamerikanischen Menschenrechtskommission und die haben auch einen Menschenrechtsgerichtshof dort. Da schauen wir, welche Systeme, was haben die als Vorteil, welches als Nachteil. Wir evaluieren einzelne Entscheidungen und dann ist es sehr spannend gewesen, weil wir auch gerade, als wir uns mit interamerikanischen Problemen beschäftigt haben, auch sehr viele Botschafter da hatten aus Mexiko, aus Peru, aus Kolumbien, aus Venezuela, die dann ihrerseits natürlich versuchen zu sagen, nein, so schlimm ist ja die Situation nicht. Aber es ist immer eine sehr spannende Diskussion und wir haben sehr viel inhaltlichen Input, aber auch sehr viel NGO, Menschenrechtsaktivisten und Organisationen, die unsere Arbeit beobachten. Und wenn es dann zu einer Verurteilung oder zu Empfehlungen kommt, dann wird es wahrgenommen und es fließt in die Arbeit dieser Organisationen zurück, die dann auch sagen können, wenn sie mit ihrer Regierung daheim reden, auch der Europäische Parlament hat sich da beschäftigt und kommt auch zu dem Schluss, dass ihr im Unrecht seid, zum Beispiel.
Jetzt haben Sie gesprochen von diesen Verurteilungen, die der Menschenrechtsausschuss aussprechen kann und die ja wahrscheinlich dann auch in den Medien, in der Presse wahrgenommen werden oder diskutiert werden. Gleichzeitig habe ich gelesen, in einem kleinen Essay selber geschrieben, dass der Menschenrechtsausschuss eben dadurch, dass er, wie Sie ja selber sagten, ein Unterausschuss ist, keine eigenen Entscheidungen treffen kann. Inwiefern ist denn die Infrastruktur dieses Ausschusses zufriedenstellend oder hätten Sie den Wunsch, da was zu reformieren? Sollte man diesem Instrument dann auch, wenn es sich schon mit diesen wichtigen Fragen beschäftigt, auch mehr Entscheidungsbefugnisse geben?
Ja, also nochmal, es sind keine Verurteilungen in einem juristischen Sinne, ja, sondern eine deutliche Kritik, die wir da aussprechen oder Empfehlungen. Ja, der Unterausschuss, der hat zwei große Defizite. Das eine ist, dass er kein Vollausschuss ist. Das heißt, immer wenn wir einen Bericht erarbeiten, muss er im Auswärtigen Ausschuss abgestimmt werden. Es gibt leider keinen politischen Willen, keine politische Mehrheit im Europaparlament, die das ändern will. Ja, ich arbeite da weiter dran. Ich glaube aber, ich muss das realistisch einschätzen, das wird mir in den nächsten 2 Jahren nicht gelingen. Was unserem Ausschuss gelungen ist, ist, dass wir jetzt seit diesem Jahr eine Aufstockung unserer Möglichkeiten haben. Wir haben jetzt mehr Mittel bekommen, mehr Experten einzuladen. Wir haben mehr Mittel bekommen, eigene Berichte zu schreiben. Das ist eine Aufwertung unserer Arbeit, nicht unseres Statuses. Das finde ich positiv. Das heißt aber trotzdem, wir brauchen einen vollen Ausschuss, auch wegen dem zweiten Defizit, das ich sehe. Unser Komitee kann sich nur mit Menschenrechtsverletzungen in den Außenbeziehungen beschäftigen. Darum ist es ja auch ein Unterausschuss des Auswärtigen Ausschusses. Wir haben aber auch Menschenrechtsthemen innerhalb der EU. Und da ist es fast ein No-Go innerhalb des Parlaments, dass wir hier selbstkritisch über die eigene Menschenrechtssituation reden. Das sind eben die zwei Baustellen, die ich sehe und die ich dann auch so gut ich kann bearbeite. Denken Sie an die Situation der Roma innerhalb der EU, das ist ein hartes Menschenrechtsthema, die Nichtaufarbeitung der Mittäterschaft bei den CIA-Verschleppungsflügen oder der Errichtung von Geheimgefängnissen auf europäischem Grund ist ein anderes Thema, dem wir uns noch viel intensiver widmen müssen, vor allem den Folgen davon, also wie wird umgesetzt, dass so etwas nicht mehr passiert.
Und es ist strukturell nicht zulässig, dass der Ausschuss sich mit diesen Inner-EU-Fragen im Moment beschäftigt? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, da müssen wir so Konstrukte machen, dass wir zusammen mit dem Innenausschuss einen Bericht schreiben und wir geben dann eine Meinung dazu ab. Aber wir können das nicht eigenverantwortlich jetzt als Ausschuss, alles was menschenrechtsrelevant ist, entscheiden. Mhm.
Jetzt ist es ja so, dass die EU nach außen hin im Wesentlichen durch Frau Catherine Ashton vertreten wird, die Sie ja auch schon erwähnt hatten, die zugleich Vizepräsidentin der Europäischen Kommission ist, während das Parlament sich ja oftmals doch deutlicher zu Menschenrechtsfragen äußert, als die Kommission das tut. Jetzt hieß es ja dann, im Dezember hat Frau Ashton selbst diese neue Menschenrechtsstrategie der EU verkündet. Gibt das Grund zur Hoffnung? Was ändert sich dadurch? Beinhaltet diese neue Strategie, hat die mehr Inhalt, hat die mehr Substanz als die bisherige Politik der Kommission, was Menschenrechte angeht?
Also es ist ein guter Ansatz, dass eigentlich diese Überprüfung der EU-Menschenrechtsstrategie, wie das genau heißt, dazu führen soll, dass Menschenrechtspolitik intensiver und besser gemacht wird als bisher. Das ist positiv. Wenn Sie das Papier im Detail lesen, dann stellen Sie aber schnell fest, es ist nur der Anfang eines Prozesses. Also ganze Bereiche sind da völlig oberflächlich gestreift und deshalb werden wir jetzt in unserem Ausschuss einen eigenen Bericht dazu machen. Und auch die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, ihrerseits auch Input zu geben, wie diese Menschenrechtsstrategie aussehen soll. Ich hoffe, dass wir vielleicht schon zur Sommerpause mit Abschluss der dänischen Ratspräsidentschaft einen guten Aktionsplan haben, wie wir denn die Instrumente, die wir jetzt haben bei der EU, Menschenrechte zu schützen und zu promoten, wie wir die stärken und verbessern können, vielleicht auch kampagnenfähiger werden können. Und da hoffe ich mir, dass es gut geht. In Ansätzen ist es okay, in manchen ist es nicht gelungen, zum Beispiel der ganze Bereich, dass wir verbindlicher werden müssen, was Unternehmen, die in Europa ihren Sitz haben und im Ausland agieren und dass die menschenrechtskonform arbeiten, dass das verbindlich wird. Das ist zum Beispiel ein Bereich, der ist noch viel zu kurz gekommen.
Was müsste man konkret machen, um in diesem Bereich Fortschritte zu erzielen? Haben Sie da eine Idee?
Also man kann aufbauen auf Empfehlungen, die die UN erarbeitet hat. Da gab es diesen Professor Ruggie, der so das vorgestellt hat. Also man muss den Schutz der Opfer, die von solchen wirtschaftlichen Aktivitäten betroffen sind, ausbauen. Man muss aber auch schauen, dass Unternehmen in die Verantwortung genommen werden, auch in die Haftung genommen werden können, wenn sie direkt oder weniger direkt dazu beitragen, dass Menschen Schaden nehmen. Da brauchen Sie zum Beispiel Einzelbeispiele, was sehr oft bei uns in der Debatte ist. Wie sieht es aus mit den Unternehmen, die Informationstechnologie herstellen? Zum einen sehr positiv, wenn wir in die arabische Welt schauen. Durch diese Technologie war es möglich, dezentral zu organisieren und zu kommunizieren. Gleichzeitig haben viele autoritäre Staaten das gelernt und kaufen Zensurtechnologie eben ein, um auch Recht auf Meinungsfreiheit, Recht auf Pressefreiheit, Recht auf Informationsfreiheit zu unterdrücken. Und hier muss man einen Schritt weiterkommen, als das nur zu beschreiben, sondern wir brauchen eine Regelung, dass die Unternehmen das unterlassen, zur Verschlechterung von Menschenrechten beizutragen.
Also wie beispielsweise diese viel diskutierten chinesischen Internet-Zensursperren, ne?
Genau.
Sowas. Gut. Also, und herzlichen Dank.
Gerne.